Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Es sind dramatische Bilder wie diese, in dem Fall aus Kerr County nahe San Antonio, Texas, wo der Pegel des Guadalupe River innerhalb von 3 Stunden, so heißt es, um fast 9 Meter angestiegen ist und nach derzeitigem Kenntnisstand mehr als 100 Menschen in den Tod gerissen hat, die eine neue Debatte über den Klimawandel ausgelöst haben. Und es sind Aussagen wie diese, die ihn weiter befeuern. Hören Sie mal.
Diese Bundesregierung steht zu den Zielen des Klimaschutzes, die wir national, europäisch und international vereinbart haben. Es gibt hier keinen Dissens. Es gibt allenfalls die Frage, ob wir das denn tatsächlich so erreichen können, wie wir es uns vorzeitig gemeinsam vorgenommen haben. Wenn dies möglich ist, tun wir alles, um es zu ermöglichen. Aber darf ich mir einen Hinweis erlauben? Deutschland hat ungefähr 1% der Weltbevölkerung. Wir stellen ungefähr 2% des Problems dar, was CO2-Emissionen betrifft. Selbst wenn wir alle zusammen morgen am Tag klimaneutral wären in Deutschland, würde keine einzige Naturkatastrophe auf dieser Welt weniger geschehen, würde kein einziger Waldbrand weniger geschehen, würde keine einzige Überschwemmung in Texas weniger geschehen.
Tja, objektiv hat Friedrich Merz recht. Ich glaube, darüber besteht auch in dieser Runde Einigkeit. Und trotzdem ist die Aufregung um diese Aussage groß, denn sie wirft eine Frage auf, nämlich die Frage, was bedeutet das für die deutsche Klimapolitik? Maya Göpel ist heute bei uns zu Gast, die seit Jahren zu genau diesen Themen forscht. Klimapolitik, gesellschaftlicher Wandel, Transformation. Und sie klingt enttäuscht, wenn sie sagt, es war ja in Wahrheit ein Riesendurchbruch nach der Katastrophe von 2 Weltkriegen, als Menschheit zu sagen, wir fangen jetzt wirklich an, global zu denken. Aber das, glaubt sie, drehen wir gerade alles wieder zurück. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Er gilt als einer der erfolgreichsten Bürgermeister dieses Landes. Man könnte ihn auch einen konservativen Radikalökologen nennen, so hat es jemand mal beschrieben, der mit bedarfsorientierter Straßenbeleuchtung, mit beheizbaren Fahrradbrücken, mit SUV-Parken zum 10-fachen Preis eines Kleinwagens Tübingen bis 2030, glaube ich, klimaneutral machen möchte. Und genau deshalb ist es so interessant, wenn er sagt, immer mehr Menschen glauben, dass Klimaschutz der wesentliche Grund für den Niedergang der deutschen Wirtschaft ist. Herzlich willkommen, Boris Palmer. Freue mich sehr. Ja, wie sieht er das? Axel Bojanowski, einer der bekanntesten Wissenschaftsjournalisten des Landes, der die deutsche Klimapolitik immer wieder kritisiert und von Klimanationalismus spricht und der vor allem diesen Alarmismus schwierig findet, der viele Menschen in Panik versetzt. Es ist nicht nur falsch, sagt er, wenn Politiker jedes Wetterereignis gleich mit dem Klimawandel in Verbindung bringen, sondern es ist auch gefährlich, denn wenn sie Klimawandel rufen, dann klingt es so, als hätten sie nichts dagegen tun können und stehlen sich aus der Verantwortung. Und das, sagt er, dürften wir nicht zulassen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. 33 erstaunliche Lichtblicke, die zeigen, warum die Welt viel besser ist, als wir denken. Das ist der Titel einer, wie ich finde, sehr, sehr lesenswerten Textsammlung von Axel Bojanowski, die schon vor einiger Zeit erschienen ist. Und sie passt insofern als Überleitung zu diesem Mann, als auch er zu denen gehört, die bei allem Grund zur Sorge über die Veränderung des Klimas immer versuchen, optimistisch zu klingen. Und das ist deswegen interessant, weil man wissen muss, er gehört zu den renommiertesten Klimaforschern des Landes. Mitverfasser der letzten 2 Weltklimaberichte. Einer, der sagt, die Welt wird riskanter, in jedem Fall, aber sie wird nicht untergehen. Und es ist nicht seriös, so zu tun, als gäbe es eine, ist interessant, eine noch zu rettende Welt vor 1,5 Grad und eine, die untergeht nach 1,5 Grad. Er sagt, wir müssen verstehen, diese 1,5 Grad, das ist eine politische Zahl. Herzlich willkommen, Jochen Marotzke. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen guten Abend in die Runde, auf die ich sehr gespannt bin. Herr Marotzke, vielleicht die erste Frage an Sie. Texas, wir haben gerade die Bilder dieser verheerenden Flut gesehen. Vielleicht können wir das noch einmal zeigen, diese Bilder, Zeitrafferbilder, die eine Kamera aufgenommen hat. Sie wissen ein bisschen mehr zu dieser Geschichte, weil Sie einen amerikanischen Kollegen diesbezüglich kontaktieren konnten, alter Freund von Ihnen, der mit Ihnen am MIT gemeinsam studiert oder gelehrt hat. Was erzählt er Ihnen über das, was da passiert ist?
Es gab ja unmittelbar nach der Katastrophe zunächst mal den Vorwurf, der Wetterdienst hätte versagt, genau, und hätte schlecht vorhergesagt. Und dieser Kollege von mir war Doktorand am MIT, als ich sogar Professor war. Er ist ein wirklicher Experte für Forschung zu Wetter und Wettervorhersage. Mhm. Und er sagt, und da vertraue ich ihm auch, die Vorhersage war schon sehr gut. Mhm. Das Problem ist, solche Starkniederschlagsereignisse sind extrem schwer vorherzusagen. Wann genau, wo genau es passiert.
Und wie viel.
Und wie viel, ganz genau. Mhm. Wie viel, wann, wo. Und es gab im Vorfeld schon die Vorhersage, hier kommt ein heftiger Regenguss runter. Diese Vorhersage ist dann relativ spät im gewissen Sinn, aber besser geht es halt zurzeit nicht. Mhm. Erhöht worden, also verdoppelt in der vorhergesagten Niederschlagsmenge.
Was heißt das? Dann kommt sozusagen die Ansage.
Es war die Frage, werden es 20 Zentimeter Niederschlag in wenigen Stunden, was schon enorm viel ist. Mhm. Also die ursprüngliche Vorhersage, es war schon die Vorhersage, da kommt ein enorm starker Niederschlag, mhm, überhaupt keine Frage. Und dann ist diese Vorhersage verdoppelt worden, mhm, in der Intensität. Aber als diese Vorhersage kam, der Verdoppelung, das war nachts, mhm, das war die Nacht auf den Freitag, und als die Wahnsinn. Warnung herauskam, war niemand mehr da, der zugehört hat.
Wow.
Das heißt, der Wetterdienst, der hat an den Grenzen dessen gearbeitet, was in der Vorhersage möglich ist. Mhm. Aber dann
war keiner da,
kein
der es
System
umsetzt,
mehr, der hätte sagen können, jetzt müssen wir ganz dringend warnen und evakuieren.
Das heißt, die haben das im Laufe der Nacht immer weiter hochgestuft, ja, weil immer deutlicher wurde, da passiert eine Katastrophe.
Ich schätze, Sie haben eine neue Vorhersage gemacht. Es war, mhm, klar, das wird deutlich intensiver, als wir vorher gesagt, mhm, haben. Dann kam diese, am Anfang stand eine Warnung, dann eine deutliche Warnung und dann, es ist ein Notfall. Aber diese Aussage, es ist ein Notfall, das kam eben zu einer Zeit, wo das keiner da war.
Mhm. Ich meine, wenn man, vielleicht können wir noch mal die Bilder aus dieser Zeitrafferkamera zuspielen, weil die sind so beeindruckend. Hat irgendjemand in der Runde so etwas Ähnliches schon mal gesehen? Also wirklich die Geschwindigkeit, mit der das passiert.
Im Ahrtal war nicht anders.
Sagt Boris Palmer. Haben Sie sowas schon mal gesehen, Herr Marotzke?
Gesehen nicht. Also ich habe vom Ahrtal auch diese Bewegbilder nicht gesehen. Mhm. Also es war in wenigen Stunden dieser Anstieg. Aber das, ich habe sofort an das Ahrtal gedacht, als ich das jetzt gehört habe. Auch dieses Ereignis, diese Sturzflut, mhm, und auch ein Warnsystem, mhm, was nicht vorbereitet war, mhm, was kaum existent war. Es gibt eine Menge sehr, sehr betrübliche Parallelen zwischen der Katastrophe im Ahrtal und dem, was jetzt in Texas passiert, mhm, ist.
Insofern, als es offensichtlich dann auch politisches Versagen ist, müssen wir gleich noch mal intensiver drüber sprechen. Frau Göppel, was ist das für Sie, was Sie da sehen? Mhm. Ist das Klimawandel oder ist das Wetter?
Mhm. Naja, also im Grunde genommen ist ja genau diese Herausforderung jetzt zu sagen, wird es intensiver in dem, was auftritt und wird es vor allem häufiger in dem, was auftritt. Und da sind ja gerade die Veränderungen mit den Hitzejahren ganz signifikant. Mhm. Wenn wir sagen, die 10 heißesten Jahre waren in den letzten 25 Jahren gemessen auf 144 Jahre, dann ist das klar signifikant. Und dann gibt es die Zusammenhänge zwischen Niederschlägen und Aufnahmefähigkeit in der Luft, mhm, nach Temperaturveränderungen und so weiter. Das heißt, das sind ja die ganzen Modellierungen, die versuchen, für uns vorauszuschauen. Das ist eine Risikoanalyse. Wie können wir eigentlich durch die klimatische, mhm, ja, Veränderungen, indem wir sie einhegen, die Wahrscheinlichkeit und Intensität dieser Katastrophen zurückfahren und verhindern, dass sie eben noch schneller und intensiver werden. Das ist diese Attributionsforschung, die sich da reinsteckt, um, mhm, zu gucken, wie einzelne Wetterphänomene mit diesen klimatischen Veränderungen zusammenhängen.
Mhm. Und ist das dennoch etwas für Sie, von dem Sie sagen, kein Grund zur Beruhigung? Ich habe Axel Bojanowski gelesen, der sagt, naja, Wetterereignisse wie dieses, die traten immer auf, die treten auf und die werden immer auftreten. Es gibt natürlich eine Zunahme, aber nicht so signifikant, dass man sagen muss, wir müssen uns wirklich Sorgen machen. Vor allen Dingen, wir können uns schützen, wenn wir die richtigen Dinge tun. Das heißt, ist das für Sie ein Grund, Alarm zu schlagen oder ist das für Sie ein Grund zu sagen, kein Grund zur Panik?
Nö, ich würde jetzt erstmal auf die Wissenschaft hören. Das ist ja fundiert eben aufbereitet worden, warum wir Prävention, also sprich den CO2-Ausstoß reduzieren sollten, weil die Wahrscheinlichkeiten, also Risikoanalyse hat ja 3 Komponenten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Veränderungen eintreten? Da ist in IPCC-Szenarien auch sehr hohe Wahrscheinlichkeit ja eben in vielen Bereichen attestiert. Mhm. Die andere Frage ist, wie hoch ist der Schaden? Und da sind wir inzwischen bei den ökonomischen Kalkulationen überall in dem Punkt, wo wir sagen, es ist bis zu 6-mal günstiger, in die Klimaschutzmaßnahmen zu investieren, als dann die Schäden zu reparieren. Mhm. Also das Nichthandeln ist deutlich teurer als das Handeln heute. Und die dritte Thematik ist natürlich, ist es irgendwann irreversibel? Das ist die Frage, kann ich überhaupt einen Urzustand wieder zurückführen, selbst wenn ich es bezahlen könnte? Das ist diese Thematik mit den Kipppunkten. Also wenn irgendwann die Kaskadeneffekte einsetzen, können wir ganz viel Geld drauf werfen, aber wir können den Urzustand nicht zurückführen. Und deshalb sind das ja eben die unterschiedlichen Risikokategorien. Mhm. Und da kommt aus der Wissenschaft ja ganz klar das Plädoyer. Und ich glaube, das wäre auch für Herrn Marotzke eine total spannende Frage zu sagen, würden Sie jetzt sagen, wir müssen nicht Klimaschutz betreiben aus dieser Risikoperzeption oder Wahrnehmung heraus? Oder sollten wir es tun? Mhm. Weil es ist ja immer die Frage bei Risiko, ich muss Entscheidungen treffen, möglichst rational unter einem Moment, wo Unsicherheit nicht auszuschließen ist. Und das ist bei allen komplexen Systemen ein Stück weit so. Die Restunsicherheit in der Klimaforschung ist sehr gering, wenn wir das mit anderen wissenschaftlichen Kontexten vergleichen. Und deshalb gibt es ja internationale Klimaabkommen, gibt es eben die Vereinbarung, die Klimaemissionen überall zu reduzieren, damit man gesamt die Atmosphäre eben versucht zu stabilisieren, um die Katastrophen und Risiken zu reduzieren.
Herr Bojanowski, wie schauen Sie da drauf?
Ja, Versagen des Katastrophenschutzes ist ganz klar. Ne?
Politisches Versagen.
Das ist ein politisches Versagen, das muss man auch ganz klar benennen. Und wenn man das nicht tut, wenn man da andere Gründe vorschiebt, dann lässt man die außen vor, die verantwortlich sind. Ne? Das muss man ganz deutlich sagen. Ansonsten ist es so, wir müssen das Problem Klimawandel, glaube ich, mal einfach auch definieren. Also der Klimawandel ist deswegen ein Problem, weil er langfristig, sehr langfristig wirkt und eben Rahmenbedingungen verändert. Er verändert die Umweltrisiken und zwar langsam, aber stetig und zwar über sehr lange Zeit und über Generationen hinweg. Und wir wissen nicht so genau, was Herr Rotzke kann das ja noch besser erklären, was in der fernen Zukunft passieren wird, wissen wir nicht so genau. Mhm. Das heißt, es besteht Handlungsbedarf. Ne? Das ist also, leitet sich aus den Grundannahmen und den Grundbeobachtungen schon ab, weil die Erwärmung weitergehen wird. Und Dinge wie Meeresspiegelanstieg, das kann sich sehr stark verändern. Oder Großrisiken wie das Westantarktiseis zum Beispiel sind ein Problem, wo wir nicht wissen, ob das komplett abschmelzen könnte über Jahrhunderte hinweg dann. Also wir haben da was in Gang gesetzt, von dem wir nicht genau wissen, was es ist. Und das ist problematisch, weil es eben global ist und weil es eben viele Risiken erhöht. Aber wenn man auf ein einziges Wetterereignis guckt, dann ist es eben schwierig, das mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen. Und ich würde auch davor warnen, weil es eigentlich das Problem am Problem vorbeigeht. Wie gesagt, ich habe es ja gerade definiert, das Problem. Man macht es dadurch eher schwieriger, die Lösung, weil die Leute irgendwann merken, dass es nicht so einfach ist. Der UN-Klimareport, ich habe das noch nachgeguckt, schreibt zu Sturzfluten, dass man da nicht sagen könnte, dass man einen Einfluss des Klimawandels bisher bei Sturzfluten global nicht sieht. USA manche Sturzfluten werden mehr in manchen Regionen, in manchen Regionen werden sie weniger. Insgesamt sind die Schäden bei Sturzfluten global weniger geworden, auch weniger Todesfälle. Das ist, weil der Mensch sich besser schützt. Das ist kein Beweis gegen die globale Erwärmung. Also allgemein sind Menschen heutzutage besser geschützt vor Wetterkatastrophen als früher, weil die Welt wohlhabender geworden ist. Das heißt aber, der Blick zurück, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also muss man immer alles trennen. Ne? Und globale Erwärmung geht weiter und ist ein Problem, aber das einzelne Wetterereignis, da sollte man vorsichtig sein.
Mhm. Herr Marotzke, das ist ein interessanter Gedanke, ne? Zu sagen, nehmen diese Ereignisse zunächst mal statistisch gesehen gar nicht unbedingt zu. Vor allen Dingen aber sterben bei Ereignissen dieser Art viel, viel weniger Menschen als früher.
Das stimmt.
Weil wir besser in der Lage sind, uns zu schützen, oder was ist der Grund?
Stimmt für Starkniederschlag, Fluten und so weiter, stimmt das. Stimmt natürlich nicht für Hitzewellen. Und das ist vielleicht wieder so der Punkt, den letztlich ja meine beiden Vorredner auch angesprochen haben. In dem Augenblick, wo man sich eine Facette anschaut und glaubt, das ist jetzt allgemeingültig, liegt man fast garantiert daneben. Will sagen, durch Niederschläge sterben heute weniger Menschen, durch Hitzewellen, die sehr viel häufiger werden, sterben mehr. Hitzewellen nehmen zu durch den Klimawandel, haben schon zugenommen, praktisch überall auf der Welt. Da besteht überhaupt kein Zweifel dran und das wird immer stärker. Bei Niederschlag sind wir deutlich weniger sicher, was da zugenommen hat. Mhm. Oder auch, was Herr Bojanowski sagte, natürlich, das Problem wird immer gravierender. Es ist ausgeschlossen, dass die Menschheit sich auf Dauer an diesen Klimawandel wird anpassen können, wenn der immer weitergeht. Absolut ausgeschlossen. Andererseits aber, wenn es um ein Einzelereignis wie jetzt diese Flut geht, dann ist es wichtig, sich um den Katastrophenschutz zu kümmern und sich nicht hinter globalem Klimaschutz zu verstecken. Und Sie sehen das, alles, was ich aufgeführt habe, hat immer wieder gesagt, dass das sind sowohl scheinbare als auch Widersprüche, ja. Das sind Spannungsverhältnisse. Es ist enorm wichtig, in so einem komplexen Problem wie dem Klimawandel nicht zu glauben, wenn ich eine Antwort auf eine Frage gefunden habe, dass die Richtung dieser Antwort für alles gilt. Das ist fast immer verkehrt.
Mhm. Aber das Wichtige ist ja, dass wir beides machen müssen. Ja. Wir müssen mitigieren, also einsparen von CO2-Emissionen, aufbauen, wo sie gebunden werden können, also senken und gleichzeitig an den nicht mehr verhinderbaren Klimawandel anpassen und dann im Idealfall natürlich die Anpassungsprogramme so machen, dass sie noch zur CO2-Senke dabei.
Absolut.
Ich würde gerne den Oberbürgermeister fragen, Boris Palmer, wie reagieren Sie darauf, wenn wir über Hitze beispielsweise sprechen in der Praxis? Denken Sie so etwas mit? Also 39 Grad hatten wir neulich hier in Deutschland. Das sind so Temperaturen, von denen der eine oder andere sagt, naja, man nennt es einfach Sommer. Ich würde sagen, es ist gefährlich. Herr Marotzke sieht das auch so. Wird für alte Leute dann zunehmend gefährlich und irgendwann wird es auch ein Problem. Ab welchem Punkt können Menschen eigentlich, das nochmal dazwischen gefragt, physiologisch nicht mehr existieren, Herr Marotzke? Ab wann wird es schwierig?
Oh, ich glaube, ab 42 Grad wird es gefährlich bei hoher Luftfeuchtigkeit. Aber das ist nicht nur eine Frage der Temperatur. Das Entscheidende ist die Kombination. Hm. Trockene Hitze hält der Mensch einigermaßen aus. Man sollte sich nicht in die pralle Sonne stellen, schon klar. Aber eine Kombination aus hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit, das kann dann tödlich werden.
So Situation, wie wir sie in Pakistan zum Teil schon haben.
Pakistan, arabische Halbinsel im Sommer, dann wird's gefährlich. Wenn der Schweiß nicht mehr verdunsten kann, weil es zu feucht um uns herum ist, dann wird's wirklich gefährlich.
Das heißt, es gibt den Punkt, an dem wir dann einfach aufhören zu existieren.
Wenn man sich da nicht schützt, ja. Man muss in den Schatten, man muss kühlen, Luftzug, alles Mögliche, was möglicherweise hilft. Aber irgendwann wird es richtig gefährlich.
Deswegen schon wieder so ein interessanter Punkt, an dem wir da gerade sind, Herr Bojanowski. Das heißt, auch in der Klimadebatte kriege ich immer wieder mit, Klimaanlagen sind eigentlich etwas, was direkt aus der Hölle kommt. Nach dem Motto, brauchen so viel Energie und so weiter. In Wahrheit aber auch ein Segen für die Menschheit. Das ist die andere Seite.
Ja, eine große Erfindung. Wenige Geräte haben die Menschheit so verändert zum Guten wie die Klimaanlage. Man macht sich das gar nicht klar. Ne? Seitdem es die gibt, verbreitet ist sie seit Mitte des 20. Jahrhunderts, da wurde es dann möglich, von Norden nach Süden zu ziehen. Vorher war es, also auf der Nordhalbkugel, ne? In die warmen Gebiete zu ziehen. Vorher waren die Metropolen alle im gemäßigten Breiten. Und als die Klimaanlage dann kam, da konnte man dann plötzlich auch in südlichen Breiten wohnen. Im Süden wohnen, in warmen Gebieten, warmen Gefilden wohnen und die großen Metropolen in den Tropen sind gewachsen, ne? Weil es dann plötzlich möglich war. In Deutschland ist dieser Fortschritt ein bisschen vorbeigegangen, weil es gibt ja so eine Technophobie und so. Und das ist schade, aber Europa an sich ist auch unterentwickelt, was Klimaanlagen angeht. In anderen Regionen ist es ganz selbstverständlich.
Weil sie es bis jetzt auch nicht so wirklich brauchten, ne? Also gerade im Norden zum Beispiel.
Stimmt, aber es gab ja immer auch so heiße Temperaturen im Sommer, dass man in der Arztpraxis saß und total schwitzte hinter der Scheibe im Wartezimmer und man sich immer fragt, warum ist es hier eigentlich so wahnsinnig heiß, ausgerechnet in der Arztpraxis oder im Pflegeheim und so. Und dann auch diese Manie in Deutschland irgendwie nicht auf Durchzug stellen zu wollen, die Scheiben nicht aufzumachen, die Fenster nicht aufmachen zu wollen, weil das zieht. Und das gibt es ja auch in Deutschland, diesen Irrsinn, dass man glaubt, das wäre gesundheitsschädlich. Dabei ist es ja ganz wesentlich, dass man Lüftung herstellt, Durchzug herstellt.
Wir haben gerade, Frau Göppel, Sie dürfen sofort, Herr Marotzke, hinten eine Grafik gesehen. Können wir die bitte noch mal im Vollbild zeigen? Die Wärmeentwicklung in Deutschland, bevor wir dann noch mal Boris Palmer fragen, wie man als Bürgermeister, als Politiker darauf reagiert, weil er muss es an der Basis dann irgendwie umsetzen und kann es nicht einfach so laufen lassen. Was sehen wir da?
Was wir sehen, ich muss jetzt sehen, ob ich das lesen kann, die ist, glaube ich, die Durchschnittstemperatur, ist natürlich...
Die Abweichung der Jahresdurchschnittstemperatur.
Der Jahresdurchschnittstemperatur.
Genau, zwischen 61 und 90.
Es wird immer wärmer und was wir auch sehen, vom Hintergrund dessen, was die, also am Ende sind wir da bei 2,5 Grad oder so, Die globale Durchschnittstemperatur hat sich um 1,2 Grad erhöht in ähnlicher Zeit. In Deutschland oder auch in Europa um ungefähr das Doppelte. Das heißt, und das ist auch verstanden und ist bekannt, wenn wir von dem 1,5 Grad Ziel sprechen, etwa was im Pariser Abkommen formuliert wurde, das bedeutet, über Land wird die Erwärmung deutlich mehr sein als 1,5 Grad. Luft über dem Ozean erwärmt sich viel langsamer als Luft über Land. Und was wir jetzt auch gesehen haben in den letzten 20 Jahren, Europa hat sich da nochmal besonders stark erwärmt, will sagen, wir kriegen in Deutschland, in Europa, weil wir auf dem Land leben natürlich, kriegen wir nochmal extra mehr von dieser Erwärmung mit.
Das heißt, wir haben 1,5 Grad global im Schnitt, aber über Land haben wir deutlich mehr.
Ja.
Das heißt, wir haben dann irgendwann in Deutschland Städte, wo es dann so heiß wird wie in Madrid im Sommer. Ist das vergleichbar? Und Madrid ist dann eher wie Kairo oder so?
Das kommt, wenn der Klimawandel nicht eingedämmt wird, wird das kommen, ja. Deswegen auch wichtig, was Frau Göbel sagte, ist bei allem Blick auf die notwendige Anpassung, man darf nicht aus den Augen verlieren, dass die Emissionen von CO2 gesenkt werden müssen. Ansonsten kommen wir in ein unbeherrschbares Klimaregime hinein.
Herr Palmer, Tübingen, ich habe das gerade vorhin zitiert, Sie wollen, das ist ein sehr ehrgeiziger Plan, bis 2030, glaube ich, klimaneutral werden. Wie reagieren Sie jetzt schon auf diese unglaubliche Hitze, die es da gibt, gerade auch bei Ihnen da im Südwesten? Was machen Sie dagegen?
Also der Beschluss des Stadtrats ist aus dem Jahr 2019 mit dem Ziel 2030, bei den Emissionen, den energiebedingten Emissionen klimaneutral zu werden, also nicht mehr zum Problem des Klimawandels beizutragen. Wir haben ja auch gehört, es gibt zwei Aufgaben. Das eine ist Anpassung an den Klimawandel, weil er schon stattfindet und auch nicht aufgehalten werden kann. Er kann verringert werden, aber wir können ihn kurzfristig
verlangsamt werden.
Wir können ihn kurzfristig nicht stoppen. Dafür ist die Welt zu abhängig von fossiler Energie.
Ich habe mal dazwischen gefragt. Das, was wir heute tun, was wir heute in die Luft blasen, wie lange hat das Auswirkungen? Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, wie lang?
Jahrhunderte bis Jahrtausende. Ungefähr ein Viertel der menschengemachten CO2-Emissionen bleibt für Jahrhunderte bis Jahrtausende in der Atmosphäre. Warte. Ungefähr ein Viertel.
Es sei denn, wir holen es raus.
Es sei denn, wir holen es aktiv raus. Ja. Aber ansonsten bleibt ungefähr ein Viertel da. Es wird ein Teil wird vom Ozean aufgenommen, ein Teil geht in die Landbiosphäre, in die Pflanzen auf dem Land. Ein Viertel bleibt. Und das bedeutet auch, netto müssen wir auf Null kommen in den CO2-Emissionen, wegen dieses einen Viertels. Es gibt die Illusion teilweise, naja gut, die Hälfte der Emissionen wird ja vom Ozean und vom Land aufgenommen, dann müssen wir doch nur um die Hälfte reduzieren, dann haben wir ein stabiles Gleichgewicht erreicht. Das ist eine Illusion.
Mathematik für
das ist eine wirklich einfach. Illusion, scheint plausibel, ist aber falsch. Und weil, egal wie viel oder wie wenig wir emittieren, ungefähr ein Viertel bleibt. Das heißt, um den Temperaturanstieg zu stoppen, hilft nur, die CO2-Emissionen auf netto null zu bringen. Wenn es noch verbleibende Emissionen gibt, müssen die aktiv rausgeholt werden. Und das ist so wichtig. Es muss alles auf null. Überall müssen die CO2-Emissionen auf null. In jeder Einheit, in jedem Land, in jeder Organisation, überall muss es auf null kommen.
Herr Palmer, wie machen Sie das jetzt in Tübingen? CO2-Emissionen auf null.
Ja, das ist unser Ziel. Genau, das ist unser Ziel.
Aber wo fängt man dann an 2030, und wie geht das weiter? Wie entwickelt man das?
2030 auf null zu kommen. Okay, es sind ja jetzt zwei Fragen. Die erste war ja noch, was tun Sie bei der Hitze?
Bei der Hitze und dann würde ich mal gerne verstehen, wie machen wir das mit den CO2-Emissionen?
Was tun Sie bei Sturzbächen und dann kommen wir auf die andere Frage. Ich kann nicht beide gleichzeitig
sagen. Sie machen eins nach dem anderen. Wir haben
Zeit. Sind nämlich zwei Themen. Also gut, beim ersten, wir haben in Tübingen einige günstige Voraussetzungen. Die Stadt liegt zwischen 300 und 500 Meter Höhe. Dadurch haben wir geringere Temperaturen. Wir haben eine sehr starke Durchgrünung, weil die Stadt in zwei Tälern und auf sieben Hügeln liegt. Dadurch haben wir Kaltluftströme, günstige Bedingungen. Trotzdem investieren wir in Entsiegelung. Das sieht man sehr schön. In Entsiegelung. Wir versuchen, Bäume natürlich in die Stadt reinzubringen. In der Innenstadt wird mit Wasser gearbeitet, neue Wasserflächen herstellen.
Das denken Sie aktiv mit, das wenn Sie Dinge neu gestalten?
Das wird seit einiger Zeit aktiv gemacht. Wassersprühnebel sind eine adäquate Möglichkeit, Menschen dann Kühlung zu verschaffen, Trinkbrunnen. All solche Themen sind im Bereich Anpassung notwendig für Hitze. Es gibt jetzt auch Konzepte für Hitzeschutzräume. Zum Beispiel ist so ein Fußgängertunnel, der kühlste Ort, den man in so einer Hitzephase haben kann. Der ist schnell mal 10 Grad kühler als die Umgebung. Dem kann man sich dann, wenn es wirklich sein muss, sozusagen als Schutzraum auch vorstellen. Solche Gedanken machen wir uns. Bei den Sturzfluten, Sie haben vorher gefragt, was denkt man da? Also um ehrlich zu sein, das sind nicht beherrschbare Situationen. Amerika ist ja nun wirklich nicht ein unterentwickeltes Land und das Ahrtal liegt in Deutschland. Das sind, denke ich, technologisch und organisatorisch schon an der Spitze der Welt. Und wir kriegen es auch nicht vollständig im Griff. Natürlich muss es ja besser werden, aber wir haben solche Starkregenkarten für Tübingen erstellt. Und Sie können die Rückhaltebecken gar nicht so hoch bauen, dass das nicht durchkommt. Das heißt, wenn sowas in Tübingen passiert, werden wir immense Schäden haben. Das ist leider nicht zu machen. Wir müssen die Stadt abreißen, um das auszuschließen. Natürlich muss man besser werden mit Vorwarnzeiten, mit Evakuierungen. Aber wenn ich sowas sehe, dann kriege ich große Sorgen, weil wir das auch in Tübingen nicht schadlos überstehen würden. Was wir gemacht haben, letzter Punkt zur Prävention, Klimaanpassung. Wir haben die letzten 20 Jahre sehr viel investiert in Hochwasserschutz. Die gesamte Stadt ist jetzt an diesen Gewässern. Wir haben auch noch Zuflüsse auf das 100-jährige Hochwasser ausgebaut. Das heißt, wir haben Dämme erhöht, wir haben Wände gebaut, wir haben 2 Talsperren errichtet, wir haben eine 3. Sperre errichtet für den Abfluss nach unten, damit die Unterleger vor uns sicher sind. Da ist sehr viel Geld reingeflossen, damit sind wir eigentlich fertig. Wenn man auf die Meteorologen vertrauen kann, dass das 100-jährige Hochwasser das 100-jährige bleibt. Gegen das 1000-jährige Hochwasser haben wir keine Chance. Ne? Also wenn es extrem wird, kannst du dich baulich nicht absichern. Das wäre die erste Frage, falls Sie keine Nachfragen haben. Dann wechsle ich zur zweiten. Dann rede ich nur lange am Stück.
Kein Problem.
Will nicht monologisieren.
Nee, so CO2.
Ja.
CO2. Wie macht man das? Wo setzt man da an? Man hat ja so viele verschiedene Sektoren. Ne? Du hast Verkehr, du hast Gebäude, überall. Du hast ja, genau.
Energie ist fast überall drin. Ich mache eine Vorbemerkung zu Friedrich Merz. Der Satz ist einfach erstmal mathematisch richtig.
Ja.
1% der Weltbevölkerung, 2% der Emissionen.
Noch nicht mal mehr zwei, ja. Ne?
Und jetzt gibt es, glaube ich, folgenden Zusammenhang. Die Klimaschutzbewegung hat seit langem erkannt, dass langfristiges Wirtschaften nicht funktioniert, wenn man das Klima zerstört. Haben Sie gesagt. Ja? Ist einfach zu teuer, 6-fach teurer, geht so viel drauf. Das hat sie erkannt. Was sie noch akzeptieren muss, ist, dass es auch so ist, dass langfristiger Klimaschutz nicht funktioniert, wenn er der Wirtschaft schadet. Warum? Weil wir mit einer isolierten CO2-Reduktionsstrategie, die da lauten würde, Deutschland verarmt. Ja, wir machen bewusst Schrumpfung von Deutschland, sehen zu, dass wir den Wohlstand weitgehend runterfahren, der mit Klimaschaden in Verbindung steht. Und dann gucken wir in die Welt und fragen uns, werden die das nachmachen? Dann wird man feststellen, nein, natürlich nicht. Ja, ein Vorbild der Verarmung interessiert den Rest der Welt nicht und deswegen kommen wir mit Klimaschutz nicht weiter. Die Vorrede sagt, meine Idee in Tübingen war immer, wir müssen Win-Win-Situationen herstellen. Also wir müssen es schaffen, dass Wirtschaft, Lebensqualität, Wohlstand und Klimaschutz gemeinsam vorankommen. Nur dann hat es einen Wert, zumindest lokal. Global kann man anders denken, aber lokal muss man so denken. Haben wir auch erreicht. 45% mehr Arbeitsplätze in meinen 18 Amtsjahren. 45% weniger CO2-Emissionen pro Kopf. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und jetzt, was macht man da zum Beispiel? Wir haben in Tübingen eine ganze Menge Dinge ausprobiert, die es sonst in Deutschland nirgends gibt. Wir haben zum Beispiel, kleiner Beitrag, eine Verpackungssteuer eingeführt. Wenn Sie in Tübingen so ein To-Go-Produkt kaufen wollen, extrem hohe Materialverbräuche, CO2-Emissionen, 320.000 Pappbecher jede Stunde in Deutschland, zahlen Sie 50 Cent Steuer drauf. Siehe da, die Leute wollen mehr Wegbecher. Wir haben in Tübingen, weil Sie gerade dieses schöne blaue Band zeigen von der Radbrücke, wir haben Investitionen von 90 Euro pro Kopf in die Radinfrastruktur seit vielen Jahren gemacht. Durchschnitt in Deutschland liegt bei 6 bis 7 Euro. Also 15 mal mehr als durchschnittliche deutsche Städte in Radinfrastruktur. Ergebnis, der Radverkehrsanteil hat sich von 20% auf 30% um 50% erhöht in 10 Jahren. Autoverkehr ist runtergegangen um fast 10%, 17% nur noch. Geringster Autoverkehrsanteil aller deutschen Städte. Wir haben in Tübingen das Deutschlandticket mit städtischen Geldern subventioniert. Das kostet bei uns nur 45 Euro, 13 Euro billiger als in Deutschland. Wir haben die besten Zuwachsraten in Deutschland und wir finanzieren das aus den Einnahmen der Anwohnerparkgebühren. Tatsächlich kostet ein SUV in Tübingen heute 300 Euro im Jahr, wenn Sie ihn an die Straße stellen wollen. Vor 5 Jahren waren das noch 30. Und das Geld kriegt der Busnutzer.
Vorbild Paris an dem Fall?
Ja, es war ziemlich gleichzeitig, dass wir das gemacht haben.
Wie haben denn die Leute darauf reagiert?
Paris macht es ja für Gäste von außen. Das ist natürlich nochmal ein anderer Trick. Wir machen es für die eigenen Bürger. Das ist schwieriger. Die eigenen Bürger müssen bezahlen.
Ne? Ja, sie kommen aus dem Autoland. Ne? Das macht es noch ein bisschen schwieriger.
Ja.
Wie reagieren die denn darauf?
Überwiegend positiv. Also die Nutzungszahlen bestehen.
Was heißt denn überwiegend?
Ja, es gibt Leute, die sich furchtbar darüber aufregen, die mir böse Briefe schreiben. Aber die Mehrheit findet das Konzept, über den Autoverkehr finanzieren wir den Busverkehr, machen den für alle günstig und attraktiv. Und wer eine städtische Fläche, die knapp ist, für sich selber beansprucht, soll dafür ungefähr das zahlen, was man auf dem Primatenmarkt auch zahlen würde. Mieten Sie mal einen Parkplatz bei Privaten für 30 Euro im Monat. Das gibt es selten. Wir sind gar nicht so teuer. Nur war es bisher halt viel zu billig. Solche Argumente kann man in einer grünen Stadt wie Tübingen durchaus vortragen. Also wir haben an ganz vielen Stellen versucht, Hebel in die Hand zu bekommen, um ökonomisch Fortschritte zu machen, Lebensqualität zu verbessern. Weniger Autos in der Stadt sind mehr Lebensqualität. Das kann man einfach nicht bestreiten, egal wie man zum Auto steht. Und gleichzeitig Klimaschutz voranzutreiben. So, das war der Monolog.
Herr Bojanowski, es geht ein bisschen in das, was Sie auch in Ihrem Buch so beschreiben. Deswegen habe ich das so wahnsinnig gerne gelesen. Ist schon ein bisschen her. Aber ich fand das gut, weil es einfach mal ein anderer Ton war in dieser Debatte, die immer sagt, morgen geht die Welt unter. Das ist katastrophal, weil damit kann man im Grunde auch, man kann damit keine Kinder großziehen, man kann damit keine Zukunft gestalten. Das geht einfach nicht. Man muss irgendwie versuchen, dann trotz allem irgendwie optimistisch zu bleiben. Sie haben zum Beispiel Hamburg berichtet und beschreiben eine schöne Geschichte, wie sie mit ihrem Sohn, der sich Sorgen macht, weil in Schulen teilweise auch dieses Gefühl Kindern vermittelt wird, morgen geht die Welt unter, wie sie mit ihrem Sohn dann losgehen und ihm Deiche zeigen. Ja. Was war der Anlass dafür? Sie kritisieren in dem Zusammenhang auch Unterricht und die Art und Weise, wie wir das Kindern vermitteln. Was ist das Thema?
Also wie gesagt, gerade der Klimawandel ist ein großes Problem, deswegen finde ich das immer so kontraproduktiv, wenn dann so kontraproduktiv darüber geredet wird. Also mein Sohn stand mal vor mir, das ist schon, da war gerade 5 geworden und stand vor mir und zeigt auf mich, Papa, wenn der Meeresspiegel steigt, dann sterben wir. So, ne? Und ich habe mir gedacht, wo hat er das her? Was ist denn da los? Ne? Also ich hatte das wirklich, weil ausgerechnet mein Sohn, also ich habe gedacht, ich bin irgendwie aufgeklärt und so, über solche Sachen. Aber nein, und er war ganz sicher, dass das so sein würde. Und er stellte sich so vor, dass wir am Strand stehen und er irgendwie verschluckt wird vom Meer. Oder wie? Und dann bin ich mit ihm in Hamburg, hier wo wir wohnen, an die Elbe gefahren und habe ihm die Küstenschutzanlagen gezeigt. Und er hat die gar nicht gesehen, weil die so smart ins Stadtbild so integriert sind. Ne? Also man sieht die gar nicht mehr, läuft drauf spazieren, man setzt sich drauf, Promenaden ohne Ende, dann so smarte Brücken und Tore, die man gar nicht sieht, die so eingelassen sind im Untergrund, bei Gefahr eben hochgemacht werden und so. Alles super smart und ich musste ihm das zeigen, dass wir gerade auf einer 8 Meter hohen oder 9 Meter hohen Küstenschutzmauer an den Landungsbrücken da spazieren gehen. Und ich sagte, wenn hier eine Flut kommt, dann passiert nichts. Und das stimmt ja. 2013 war die Flut in Hamburg, die Nordseeflut, die hier reindrückte, die war genauso hoch auf den Zentimeter wie das der 62, als diese tödliche Flut in Hamburg war, ne? Wo 340 Menschen gestorben waren.
Und die berühmte Helmut-Schmidt-Flut.
Genau. Und so viel Zerstörung und alles.
Das,
ne?
Das ist hier ein Bild aus den 60ern, ne?
Und
das mal klar zu machen.
2013, die gleiche Höhe der Flut. Nichts passiert. Die Elbe ist kanalisiert worden in die Strada Hafen City. Ne? Nee, genau, aber es ist
das,
so ein
Auto. Das ist das Bild dazu. Ja,
aber aus
das,
der Notfallzone nicht raus.
Aber da ist niemand ums Leben gekommen.
Genau. Ja. Es gab aber auch kaum Schäden, weil das alles so kanalisiert wird in den Straßen da in der Hafen City, dass die Tore dicht sind. Also da sind dann die Parkhäuser werden dicht gemacht mit so wasserdichten Toren. Das ist alles super smart, sehr teuer, aber eben konsequent durchgezogen. Und auch was Küstenschutz angeht, ist Deutschland ziemlich gut an der Nordsee mit den Klimadeichen. Ne?
Das ist, also, sagte Herr Marotzke in unserem letzten Gespräch, ist schon ein paar Wochen her, sagt er Ähnliches.
Ah ja, das ist auch, da ist Deutschland wirklich gut vorbereitet. Und weil Deichbau ist eben auch so eine jahrhundertealte tradierte Ingenieurskunst in Deutschland, die eben auch lokal gepflegt wird, wo man eben nicht irgendwie auf den Zuruf warten muss aus der Hauptstadt, so wie sie es ja auch machen, so lokal Probleme lösen. Das ist dann oft effektiver. Und der Küstenschutz in Hamburg und an der Nordsee und der Ostsee teilweise auch ist vorbildlich. Und mein Sohn war sehr beeindruckt davon. Und dass die Flut auch so durchging. Und er hat dann immer auch dann noch lange davon geredet, dass wir sicher sind und das Wasser kommt ja nicht zu uns ins Haus. So.
Wenn man was über Wasser verstehen will, Sie dürfen sofort, Frau Göppel, muss man wahrscheinlich mal die Niederländer fragen. Wie machen die das?
Ja, ich habe mit dem Küstenschützer, dem Chefküstenschützer gesprochen vor ein paar Jahren, vor 3 Jahren oder wann das war. Und das war wirklich beeindruckend. Also die Niederlande liegen jetzt zu einem Viertel unter dem Meeresspiegel. Mhm. Und sind trotzdem das bestgeschützte Land der Welt, kann man sagen. Also, und der sagte mir, ja, wir könnten 5 Meter Meeresspiegel abwehren. 5
heute Meter, schon.
Heute schon. Mit der heutigen Technologie, er meinte, das wäre bezahlbar. Das würde ich jetzt nicht, darauf würde ich es nicht ankommen lassen, ehrlich gesagt, ne? Also, aber er sagte das so, wie so ein Ingenieur das eben sagt. Also, das wäre möglich. Er möchte das auch nicht. Aber das ist immerhin, das gibt einem eine Vorstellung davon, genau, wie fortgeschritten die Niederlande sind, ne? Und andere Länder sind es noch nicht. Die können aber lernen. Aber immerhin, darauf führe ich in meinem Buch auch immer zurück. Fortschritt ist ganz wichtig, dass man einen positiven Anknüpfungspunkt hat zum Fortschritt, zur Entwicklung der Welt und nicht glaubt, jetzt werden wir alle in Waldbränden umkommen, in Sturmfluten, sondern dass man die versucht, die Probleme wirklich zu lösen.
Mhm. Frau Göbel, Sie wollten gerade.
Ja, weil ich würde total gerne drei Sachen miteinander verbinden. Konsequent durchgezogen, was Herr Bojanowski sagte, und Technologiesprünge und dann eben auch die Idee, was sind eigentlich Lösungen, mit denen wir im Idealfall beides schaffen, nämlich CO2-Emissionen reduzieren, also den Klimawandel aufhalten und vielleicht das Adaptieren verbessern. Und da haben wir zum Beispiel mit Mission Wertvoll ein ganzes eigenes Science-Society-Netzwerk gegründet, wo wir nur Geschichten des Gelingens versuchen klarzumachen. Also gibt es einen ganzen LinkedIn-Kanal dazu.
Zum Beispiel?
Also an Hidalgo mit Paris. Hatte ich auch in einem meiner letzten Bücher als eine systemische Innovation, weil das Faszinierende, was Sie ja
Paris
auch gemacht
haben.
Paris
Sie das
ist
mal,
richtig faszinierend.
Ja, können
gerade.
Sie das einmal kurz erklären, ja. Paris? Weil es in dem Zusammenhang finde ich wahnsinnig interessant, weil es so viele Menschen sind.
Ja.
Ich meine, nichts gegen Tübingen, aber Paris ist eine etwas andere Dimension.
1% von Paris.
Ja, will nur sagen, das ist dann noch mal schwieriger, ne? Das zu skalieren wirklich. Und die haben das gemacht. Wie haben Sie es gemacht?
Das Kluge ist, und das, glaube ich, ist so wichtig, ne, dass wir ansetzen auch an den, Herr Moratzka hat das auch mal klar gemacht, an den kurzfristigen Bedarfen oder Bedürfnissen von Menschen. Und deshalb ist Anne Hidalgo hingegangen und hat nicht gesagt, wir machen ein autofreies Paris.
Die Bürgermeisterin,
Paris.
Ne?
Genau, die Bürgermeisterin. Sondern wir machen eine 15-Minuten-Stadt, weil die Pariserinnen und Pariser, auch die so ein bisschen außerhalb wohnen, den einen können, boah, eigentlich arbeite ich nur noch, sitze im Stau oder in einem Verkehrsmittel und gehe schlafen. Und das ist ja eigentlich nicht Lebensqualität.
Das würden die Londoner auch so sagen.
Wahrscheinlich.
Ja, und die New Yorker auch.
Berlin ist auch nicht schlecht.
So ist auch ganz kurz davor. Also
kann ich das Fahrrad empfehlen.
Richtig.
Und dann hat sie gesagt, gut, dafür müssen wir räumlich denken. Und das ist bei ganz vielen von diesen Multigewinnstrategien, dass wir anfangen, nicht in einzelnen Abteilungen dieses Silo-Denken zu machen, sondern räumlich zu überlegen, wie kriegen wir das beste Design auf diese Quadratmeter. Und dann hat sie gesagt, wir müssen die Notwendigkeit, sich über große Distanzen fortbewegen zu müssen, um ihre Alltagstätigkeiten erfüllen zu können, auf 15 Minuten reduzieren.
Genau.
Das heißt, ich kann einkaufen gehen, ich kann zum Arzt gehen, ich komme zu meinem Arbeitsplatz.
Du bleibst quasi in deinem Quartier, das ist die Idee, ne?
Genau.
Du bewegst dich da gar nicht mehr raus. Du bist in deiner eigenen kleinen Stadt inmitten der riesigen Metropole.
So. Das Konzept hat einen deutschen Namen, Stadt der kurzen Wege. Und,
so.
Und ist im französischen Viertel in Tübingen in den 90er Jahren in einem...
Okay, ihr wart erst, in einem, aber
in einem Quartier, ein bisschen größer, aber ist dort realisiert.
Ja. Das gibt
europäische Städtebaupreise.
Und dann brauchst du natürlich auch Durchhaltevermögen, weil erst kommt das Gemotze wieder und es geht nichts und es gibt Baustellen. Und dann irgendwann, und das ist ja mit unseren Vorstellungskraft, ist mal so beschränkt, weil wir uns die veränderten Lebensstile in den gleichen Infrastrukturen wie heute vorstellen. Und dann wirkt es mat und teuer und aufwendig. Dabei ist ja der Innovationsprozess, dass wir strukturell etwas anderes anbieten.
Genau.
Und dann wird das klimaneutrale Leben leichter. Und das müssen wir gedanklich vordenken und da muss man politisch durchhalten. Das ist konsequent.
Wärmepumpe, wenn es um Wärme geht, da haben wir ein riesiges Thema. Wir sind bei Strom sind wir ziemlich gut mittlerweile in Deutschland, was Erneuerbare angeht. Wärme schwierig. Die Wärmewende müssen wir erst noch richtig bewältigen. Sie gewinnen mit Hilfe einer Wärmepumpe aus dem Abwasser.
Wollen wir gerade. Da sind wir kurz davor.
Ich
schlüssel's
jetzt
auf.
Jetzt demnächst. Wie funktioniert das?
In den Kommunen haben wir 3 Wenden zu schaffen. Die Verkehrswende habe ich jetzt gerade als Beispiel gewählt. Sind wir gut unterwegs. Geringster Autoverkehrsrestanteil in Deutschland. Dann haben wir die Stromwende. So. Da sind wir super unterwegs. Wir werden nächstes oder übernächstes Jahr durch unsere Stadtwerke 100% erreichen. Also 100% ist in Gesamttübingen benötigten Stroms erzeugen die Stadtwerke aus Wind, Wasser und Sonne. Und dann haben wir die Wärmewende, die ist in der Tat hinkt hinterher. Da setzen wir, weil die Stadt relativ dicht ist, auf Fern- und Nahwärme. Und jetzt wollen wir weg von der bisherigen Kraft-Wärme-Kopplung mit Gas, gibt es ein großes Kraftwerk mitten in der Stadt, hin zu Strom, also Großwärmepumpe. Die Großwärmepumpe ist umso effektiver, je höher die Temperatur ist, die man aus der Umwelt abgreifen kann.
Klar.
Und da sind wir auf die Kläranlage gekommen. Da fließt 12 Grad warmes Wasser im Winter in den Neckar. Also 10 Grad wärmer als der Neckar selber, ist die ideale Wärmequelle. Mhm. Damit können wir sage und schreibe ein Zehntel des gesamten Wärmebedarfs in Tübingen aus einer Großwärmepumpe dann decken. Wir sind gerade dabei, das Netz umzubauen. Man muss dann sozusagen ein Backbone-Netz für die Fernwärme herstellen, damit die Wärme draußen vor der Stadt erzeugt und in die Stadt rein und verteilt werden kann. Das bauen wir gerade. Neckar-Düker gebaut, ist alles dran. Und jetzt fehlt uns noch, da kann man auch sehen, wo es manchmal dran hängt, das Kapital für die 60 Millionen Euro teure Großwärmepumpe. Da würde ich gerne das Land Baden-Württemberg dazu bringen, mit der Stadt gemeinsam zu bauen, weil unsere Wärme wiederum zum Großteil an das Land fließt, nämlich an die Universität und die Kliniken. Die hängen an unserem Wärmenetz dran. Und jetzt hat mir leider aber dann das zuständige Ministerium mitgeteilt, das ist rechtlich nicht zulässig. Das Land darf der Stadt nicht beim Investieren helfen. Keine Ahnung warum, ich verstehe es auch nicht, aber das sind so die Hürden, die man dann überwinden muss. Mir wird das einfallen. Der Ministerpräsident hat mir schon auch gesagt, er unterstützt mich da. Aber im Moment stecken wir wieder in solchem Bürokratie-Morast. Ja. Das, was man da sehen kann, war der Besuch bei unserer Solaranlage, 10 Megawatt mitten in der Stadt. Die haben wir einfach in die Ohren der Bundesstraße reingebaut.
Sagen wir vorhin, wie Sie, können wir das nochmal zeigen?
Können Sie Abnahmegarantien einfach in eine Bank reinholen? Also wenn das Land sagt, wir nehmen euch die Kilowattstunden.
Wir diskutieren das gleich. Kreditbeschaffung machen wir gleich nach der Sendung.
Du brauchst immer den Eigenkapitalanteil.
Können wir nochmal ganz kurz diese Ohren, Herr Palmer, diese Ohren da, das sind die Ohren, die Sie meinen.
Das sind die Ohren, ja.
Haben wir schon mal darüber gesprochen? Und Sie machen das mittlerweile, ja? Damals war Ihre Frage, warum machen wir das nicht überall? Autobahnkreuzen, da so richtig landschaftlich schön ist es da eh nicht. Man fährt da nicht hin, weil man irgendwie die schöne Aussicht genießen will. Und da könnte man das sozusagen überall machen.
Ja, das war der Anfang. Mittlerweile ist es etwa 10-mal so groß, das Ding. Aber ich fahre immer noch rum. Ich war heute bei Alnatura in Darmstadt, Autobahnauffahrt. So ein Ohr natürlich komplett leer, da ist nichts drin. Also in Deutschland wird die Fläche dieser Art nach wie vor nicht genutzt. Ich verstehe es eigentlich. Ich finde, wir brauchen ein Bundesohrengesetz. Da gibt es ungefähr, 1000 solche Flächen. Und ich hätte
also
gern,
ist eine Petition
hätte
für ein Bundesohrengesetz.
Ja, ich hätte gern ein ganz einfaches Gesetz, wo drin steht, da darf man Solaranlagen bauen. Stattdessen machen wir jahrelange Planungsverfahren. Ist ja auch so ein Kunstwerk. Eine Hauptaufgabe des Oberbürgermeisters ist irgendwie zu gucken, wie man diese Vorschriften möglichst ignoriert. Also wenn es geht, weglegen und trotzdem machen, sonst kommt man ja gar nicht zum Ziel.
Beten Sie, dass diesen Satz keiner gehört
doch,
hat.
Doch, doch, sage ich offiziell und laut, damit die Bürokratie endlich vereinfacht und abgebaut wird.
Frau Göbel, wie ist das bei Ihnen angekommen? Also ich bin gespannt auch auf Ihre Einlassungen deswegen, weil ich nie so richtig verstehe, warum wir immer diesen harten Konflikt aufmachen. Also entweder Klimaschutz oder Wirtschaft. Entweder Solarpaneele oder Business. Und also es gibt mittlerweile Länder wie die Chinesen beispielsweise, die uns zeigen, dass beides sehr, sehr gut zusammengeht. Also ich bin mir relativ sicher, dass sie das nicht nur aus altruistischen Gründen machen, aber jede Erfolgsstory im Bereich erneuerbare Energien ist im Moment eine chinesische Story. Die Chinesen bauen in einer Art und Weise erneuerbare Energien aus, jedes Jahr doppelt so viel wie der Rest der Welt zusammen. Muss man sich mal klar machen. Gleichzeitig auf der anderen Seite, glaube ich, im Moment über 1100 Kohlekraftwerke, an 24 neuen bauen sie gerade. Deswegen, das hat auch eine andere Seite. Mit 31%, glaube ich, immer noch der größte CO2-Emittent auf der Welt, mit großem Abstand. Aber das ist sozusagen China. Die haben sich vorgenommen, bis 2060, glaube ich, CO2-neutral zu sein. Deswegen nochmal die Frage, wenn Merz sowas sagt, wie geht's Ihnen dann?
Also wenn alle so argumentieren wie Herr Merz, dann können wir es vergessen. Weil dann ist es ja im Grunde genommen, ich lehne mich mal zurück, bis die anderen anfangen zu arbeiten. Und das ist natürlich exakt nicht das, was passiert. Und weil Sie China erwähnen, die Signale, die von da kommen, sind ja genau die, wenn Donald Trump jetzt aussteigt aus den Klimaabkommen etc., dann ist eigentlich die Europäische Union bitte der andere Stabilitätsanker. Also Stabilität ist immer der Gedanke bei der ganzen chinesischen Planung. Bitte der Stabilitätsanker, dass wir weiter diese multilateralen Abkommen haben, weil die klipp und klar sagen, wir werden 10% Bruttoinlandsprodukt Einbußen haben. So haben es mir die Kollegen, ich bin in dem China-Germany Dialogue Council vom Auswärtigen Amt, gesagt, wir haben da kein Interesse dran. Wir haben auch viel Kohle, das wäre für uns am allereinfachsten, das komplett darin auszurollen. Das machen wir aber nicht. Die Elektrifizierung, die Erneuerbaren sind für uns sicherer, flexibler, schaffen weniger Abhängigkeiten und eben weniger Schäden. Also neben dem CO2 haben wir natürlich ja auch noch die Abgase und die Verschmutzung der Luft und so weiter.
Feinstaub.
Exakt. Und das heißt, bei denen ist diese Elektrifizierung komplett das, wo sie hingehen wollen und eben auf die Erneuerbaren auch. Im Moment ist natürlich der Energiehunger insgesamt sehr hoch und deshalb ist es noch so ein Stück weit eine parallele Entwicklung. Aber wir haben zum ersten Mal eine Entkopplung des Wachstums von den CO2-Emissionen jetzt gesehen. Das ist neu und das ist ein Riesendurchbruch. Genau. Weil das diese ganzen Argumente, oh ja, wir lange China nicht, können wir auch nicht, einfach mal in sich zusammenfalten lässt. Und der letzte Punkt ist mir ganz wichtig. diese CO2 oder diese 2%-Rechnung, die kann ich unterschiedlich aufstellen. Und in den internationalen Klimaverhandlungen gibt es so etwas wie Pro-Kopf-Rechnungen. Mhm. Da stehen wir immer noch auf Platz 6 oder sowas. Und das andere sind historisch betrachtet. Die Frage, wer kann denn eigentlich heute sich mehr leisten, bei der Einhegung dieser Veränderungen zu helfen? Und da sind natürlich all die Länder, die durch Industrialisierung und intensive fossile Energien reich geworden sind, ganz anders befragt. Genau. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip der geteilten, aber differenzierten Verantwortung. Und deshalb, wenn die Reichsten jetzt sagen, naja, puh, also macht ihr mal, wenn ihr nicht in Quark kommt, dann ist das für so einen politischen Prozess natürlich eigentlich das Armageddon. Mhm. Weil dann ist ja die Frage, wer bewegt sich jetzt überhaupt noch als erstes? Mhm. Letzter Punkt dazu, was interessant ist, auch in der Zusammenarbeit mit China, natürlich muss man mal vorsichtig sein, die haben ganz klares eigenes Interesse, das ist die nationale Souveränität.
Ja, ich meine auch die Elektroautoindustrie, ne? Das ist jetzt nicht selbstlos, sondern irgendwann kam die Erkenntnis im Bereich Verbrenner, werden wir nie so gut sein wie die Deutschen. Also lass uns einfach evolutionär einen Schritt nach vorne gehen, da machen wir es gleich elektrisch. Genau. So, das ist die Ansage.
Aber die Idee, wie kriegt man grüne Technologie und Digitalisierung zusammengedacht und wie kriegt man das beispielsweise mit auch wirklichen Stärken in Deutschland, Maschinenbau, auch Medizintechnologie etc. zusammengedacht, da ist ein Rieseninteresse an Kooperation auch. Da muss man aber gucken, wo macht man die Joint Ventures? Mhm. Also wo wird dann produziert und damit wird dann eben auch natürlich Know-how aufgebaut. Mhm. Und da wäre es auch mal die Frage, wollen wir uns ein bisschen von unserem Überheblichkeitskomplex befreien und sagen, die sind ziemlich gut inzwischen. Ne? Also dieser Gedanke, dass dort produziert wird und wir sind die Erfinder und Erfinderinnen, das ist so ein bisschen gekippt. Mhm. Und deshalb ist das natürlich auch die Frage, wie wollen wir im Weltmarkt weiter, Thema wirtschaftliche Performance, gut aussehen, wenn wir an die Zukunftstechnologie in den Anschluss verlieren.
Herr Bojanowski, wie klang das für Sie? Ich glaube, warum so viele aufhorchen bei so einem Satz, der im Grunde eine Selbstverständlichkeit eigentlich ausspricht und sagt, das sind Daten, das ist Statistik, Sie schreiben selber in Ihrem Buch, Klima ist am Ende auch einfach Physik und das funktioniert nach ganz bestimmten Regeln. Und trotzdem nimmt jeder diesen Unterton wahr. Der Unterton lautet, lass uns das mal bitte nicht übertreiben und wenn wir das mit dem Klima, mit dem Klimaschutz übertreiben, dann zerstören wir unser Land, zerstören wir unsere Wirtschaft. Wie klingt das bei Ihnen?
Ja, also es ist erstmal wahr, wie hatten meine Vorredner auch schon festgestellt. Mhm. Wichtig für mich, er weist darauf hin, das ist etwas, was bisher untergegangen ist, dass der Klimawandel ein spieltheoretisches Problem ist. Ein globales spieltheoretisches Problem. Und er nur lösbar ist, wenn die Welt kooperierend handelt. Das ist die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Das muss man ganz klar sehen. Das muss das Ziel sein. Also wenn man das Problem lösen will, muss man es mit den großen Ländern der Welt gemeinsam lösen. Und man muss dafür sorgen, dass das klappen kann. Und dafür waren die UN-Klimakonferenzen da. Die haben es aber nicht geschafft bislang. Also der Pariser Klimavertrag ist okay, aber man merkt, dass es da sehr viel Freiheit gibt für den Großteil der Welt. Das Risiko dieser nationalen Klimaziele ist...
Das, was Sie Klimanationalismus nennen, genau. Blick auf Deutschland. Und das klingt so... als wären Sie damit absolut nicht einverstanden.
Ja, ich beschreibe Risiken nicht. Als Journalist, ich finde es immer wichtig, dass man als Journalist Dilemmata, Probleme, Unsicherheiten, Unwissen beschreibt, damit sich eine aufgeklärte Debatte entwickeln kann. Ist mir sehr wichtig, gerade bei so einem Thema, das so komplex ist. Und das ist bei diesem Thema Klimanationalismus, habe ich geborgt von Franz Josef Rademacher, übrigens der Energievordenker, der das schon seit Jahren beklagt, dass Deutschland sich zu sehr auf das eigene Land fokussiert bei der CO2-Reduktion. Er sagt eben, weil es nicht effektiv wäre. Ne? Es ist viel günstiger, CO2, es ist auch eine Binse, aber man muss sich, wenn man das Problem beschreiben will, muss man auch klar sagen, dass CO2-Reduktion im Ausland günstiger wäre. Man kann mit den gleichen Ressourcen viel mehr CO2 im Ausland einsparen. Ne? Das ist jetzt kein Plädoyer, sondern es ist einfach eine Beschreibung.
Machen wir es mal beispielhaft, was würde das bedeuten? Also wir würden sagen, wir verzichten darauf, das letzte Kilogramm CO2 einzusparen, sondern setzen unsere Mittel lieber dafür ein, um woanders erstmal ganz vorne zu beginnen und dann richtig was zu erreichen. Wie würden wir das machen?
Beispielsweise ganz bekanntes Aufforstung. Es ist sehr günstig, CO2 zu sparen. Dann Technologien. CCS wird eben oft so ein bisschen
CO2-Abscheidung.
Carbon Capture and Storage. Das Tragische ist, Deutschland ist seit CCS verboten, 2013, wegen der Proteste der Umweltbewegung, weil man sagt, CCS, das ist CO2-Endlager im Boden, obwohl es seit Jahrzehnten von der Erdölindustrie praktiziert wird und falsch beschrieben wird im öffentlichen Diskurs. Als ob da irgendwie CO2 in einer riesigen Blase unterirdisch lagert. Das ist eine vollkommen falsche Vorstellung.
Sondern was passiert da tatsächlich? Wenn man CO2 aus dem Kohlekraftwerk abscheidet, ja, oder im Stahlwerk beispielsweise oder Zementwerk, wo richtig viel Energie gebraucht wird und dementsprechend viel CO2 entsteht. Ja. Das trennen sie sozusagen raus, ja, und lagern es dann. Die Norweger sagen jetzt gerade, wenn ihr wollt, nehmen wir euch gerne ab.
Genau, Norwegen hat riesige,
nehmen dafür noch mal extra Geld.
Riesige Erdgaslagerstätten vor der eigenen Küste, die leer sind quasi. Und da kann man sozusagen in die alten Lagerstätten das reinpumpen. Und es ist gelagert wie vorher. Ne? Und es ist so, dass die das auch machen, um mehr Öl rauszukriegen. Also das ist einfach auch eine Kostenfrage für die. Die machen das deswegen, weil sie mehr Öl raus. Deswegen wurde das eigentlich erfunden. Und es ist so tragisch, dass Deutschland das verboten hat, so vorauseilend, weil das wäre jetzt eine Technologie, die man im Ausland anbieten könnte. Die Chinesen, die Kohlekraftwerke bauen ohne Ende. Deswegen, also es ist noch nicht Peak Fossil, ist dieses Jahr, es wird immer höher. Ne? Und das heißt, man könnte jetzt die Kohlekraftwerke sozusagen damit unschädlich machen, mit dem CCS. Deutschland hätte die Technologie zur Verfügung stellen können, hat es leider verboten. Genau das Gleiche mit Kernenergie. Kernenergie ist eine klimafreundliche Technologie. International wäre sie jetzt, Russland verkauft Kernkraftwerke an afrikanische Länder und an asiatische Länder, China auch, USA, Frankreich. Schade, dass Deutschland nicht dabei sein kann. Es ist alles immer nur ein Teil der Lösung. Ich plädiere nicht für eine, da ist kein Patentrezept dabei. Ich will nur beschreiben, dass diese Art von, das ist das, was Franz Josef Rademacher als Klimanationalismus beschreibt, dass man zu sehr auf das eigene Land guckt und dabei eben auch vergisst, wenn Deutschland und Europa auf CO2-Null sind, gibt es ein Risiko. Diese Firmen, die dann nicht mehr in Deutschland sein können, sind im Ausland. Und im Ausland ist normalerweise die Produktionseinheit weniger CO2-intensiv. Effektiv. Also es wird mehr CO2-Produktionseinheit im Ausland normalerweise emittiert als in Deutschland. Also wenn Industrie abwandert, was dann wahrscheinlich wäre, wäre das für den Klimaschutz schädlich. Das Zweite ist, dass man den Preis von fossiler Energie senkt, wenn Europa aus der Nachfrage raus ist. Wenn Europa nicht mehr nachfragt, fällt der Preis für fossile Energie auf den Weltmarkt. Und dadurch wird er wiederum mehr verbraucht. Ich beschreibe Risiken. Ich weiß nicht, was passiert. Ich versuche als Journalist zu beschreiben,
Sie schreiben an einer Stelle, das fand ich so interessant, Thema Endlager. Ja, es gibt ja die deutsche AKW oder Anti-AKW-Bewegung, gibt's ja nicht einfach so. Und sozusagen die große Angst vor dem strahlenden Endlager, dem Atommüll, die ist nach wie vor sehr präsent in den Köpfen. Sie sagen, sehr provokant, wie ich finde, ich verstehe diese Angst nicht, ich würde mir auf so einem Endlager auch ein Haus bauen, notfalls.
Ja. Da sind Sie aber ziemlich alleine.
Ja, in Deutschland.
Sie würden sich darauf ein Haus
so
bauen.
Es ist so, dass sich
auf so einem Endlager drauf.
Ja, ja, es ist ja, ich streite ja nicht.
Jetzt auf Asse?
Ja, es ist kein Endlager für Atomkraftwerke.
Genau, aber genau, das Zeug rum, weil wir noch nie mal ein Endlager gefunden haben, weil nicht so viele Leute drauf wohnen wollen wie Sie.
Nee, klar.
also ich meine, das ist alles ziemlich hypothetisch, was Sie da gerade sagen. Da muss ich leider
korrigieren. Es ist so, dass im Ausland Kernkraftwerke, die Endlager, da bewerben sich Gemeinden um die Endlager. In Spanien, in Finnland, weil es Arbeitsplätze bringt. Und die sind nicht gefährlich. Es ist nicht so, dass im Endlager irgendwie eine Bombe, eine Atombombe liegt, wie sich Deutsche das manchmal vorstellen, sondern das sind der Kastoren. Man kann die Kastoren anfassen. Da ist weniger Strahlung als im Gebirge, ja. Das ist ungefährlich. Das ist so. Und deswegen kann man da auch ein Haus drauf bauen. Es ist nicht irgendwie, es ist nicht gefährlich. Und, deswegen ist das Endlager nicht unproblematisch. Man muss ein Endlager gut auswählen, man muss das gut organisieren. Aber das ist kein Hexenwerk, das wird in Finnland gemacht, in Schweden gemacht. Die Schweiz hat ein Endlager gefunden, direkt an der deutschen Grenze. Ne? Ist auch ganz lustig, im Gebirge. Und USA macht das und so. Also man muss, ich finde, ich will nur den Impuls setzen, ich mache das Endlager nicht selber, deswegen kann ich das, ich kann das nur beschreiben, was da im Diskurs ist. Und es ist so, dass in Deutschland immer gilt in den letzten Jahrzehnten so eine Technologiefeindlichkeit, die sich gegen jede Art von moderner Technologie gewendet und Vorsorgeprinzip wird übertrieben, sodass man jetzt, wo es darum geht, den Klimawandel anzugehen mit technologischen Lösungen, dass nichts mehr da ist. Dass andere Länder einspringen und Deutschland
sagen, andere machen das Geschäft mit Klimatechnologie, das genau. wir eigentlich häufig entwickelt haben, diese Technologie.
Wir waren vorne bei Kernenergie und bei CCS.
Und Deutschland auch, Spitze. Auch Solar, Windräder und so weiter. Frage in die Runde. Frau Göbel, Sie haben mehrfach energisch den Kopf geschüttelt. Dann würde mich auch die Meinung von Herrn Marotzke und auch von Boris Palmer interessieren.
Also ich finde es total wichtig, wenn wir uns darauf einigen, alles, was geht, sollte an Staat geschoben werden. Ne? Und da geht es sowohl darum, das abzuziehen, dass CO2 schon emittiert ist, als auch eben...
So CCS-Technologie?
Ja, nun muss man mal ganz ehrlich hingucken, wenn man hochgerechnet hat, wie viel die Anlagen wirklich wieder rausnehmen können, ist das minimal. Also da gibt es in Island ja Vorreiteranlagen und so weiter. Also wir müssten eigentlich die ganze Fläche vollstellen. Nicht mal über Wald kriegen wir es hin. Da sind diejenigen, die das vorgeschlagen haben, irgendwann mal in die Berechnung eingestiegen, wie viele Quadratmeter
wir Entschuldigung, aber Sie reden jetzt von was anderem, ne? Also, oder habe ich das falsch verstanden? Sie reden davon, CO2 ganz grundsätzlich wieder aus der Atmosphäre zu holen.
Ja, aber das kann ich entweder mit CCS-Technologie...
Ich habe Herrn Bojanowski so verstanden, dass er sagt, wir holen CO2 dort aus den Schornsteinen, wo es sozusagen direkt rauskommt. Das ist CCS.
Nicht aus der Luft.
Nicht aus der Luft,
das ist was anderes. Ich kann es ja auch nur, wenn ich es abgespalten habe, dann ich kann es gerne in einen CO2-Kreislauf versuchen zu recyceln und
nee,
so.
Nee, in die alten Lagerstätten rein. Das ist etwas, wo Radarmacher und Kollegen mit 10 Milliarden Tonnen pro Jahr rechnen. Also das ist in der Debatte. Und zwar von den Fabriken
ja,
und Kohlekraftwerken
direkt. Es ist ja überhaupt noch nicht in der Größenordnung durchkalkuliert, wie man es einsetzen
doch,
könnte.
Also es gibt die Kalkulation. Doch. Also ich selber habe sie nicht gemacht.
Da können wir ja gleich mal Herrn Marotzke noch mal dazu fragen. Also wäre für mich ein Novum. Ich kenne es nur, dass die unterschiedlichen Möglichkeiten, es abzuspalten und irgendwo zu verstauen und zurückzuführen, gering sind. Wichtig wäre, am CO2-Recycling weiter zu forschen. Also wie kriege ich das eben mit rein? Deshalb ist es überhaupt nicht nein, aber es ist, steht es im Verhältnis zu der Herausforderung und was machen wir mit dieser Argumentationskette auf, weil die nämlich ganz häufig in Stellung gebracht wird, um zu sagen, und deshalb müssen wir nicht so viel machen. Und das ist ganz wichtig, wenn man sich auch die Klimaverhandlungen, die Sie ansprachen, anguckt. Was da passiert ist, als die jetzt immer in den Petrostaaten stattgefunden haben, da gab es eine Bewegung, die gesagt hat, lasst uns doch endlich mal sagen, die Fossilen müssen im Boden bleiben. Und das ist ein wichtiger Durchbruch gewesen, weil sonst hieß es immer nur, lasst uns das CO2 balancieren. Und dann war immer das Argument, wir können noch weiter rauspumpen, weil wir saugen es wieder ab. Und in dem Moment, wo es um Fossil-Free-Treaty ging, da war so eine Aufruhr von den OPEC-Staaten, von der fossilen Industrie und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich meine größte Sorge damit, dass diese hypothetischen technologischen Versprechungen, und da sehen wir ja bei der Wärmepumpe schon, dass eine hypothetische Verwendung noch nicht ist, ich habe es in großen Skalen rechtzeitig aufgebaut, ganz, ganz häufig in Stellung gebracht wird, um die Klimaemissionseinsparung zu verhindern. Letzter Punkt, Nuklear würde ich ja gerne politökonomisch mit Ihnen mal besprechen und nicht, ob ich auf dem Endlager warte. Was kosten da inzwischen die Kilowattstunde? Können wir uns Hinkley angucken, können wir uns Finnland angucken? Da wurde so viel Geld draufgeworfen, damit die Leute das überhaupt akzeptiert
haben. Wenn man das standardisiert baut, ist es nicht teuer.
In Frankreich sind inzwischen die AKWs aus, weil die Flüsse ausgetrocknet sind und sich jetzt nicht mehr... Ja, aber wir haben doch eben davon gesprochen, dass wir Hitze definitiv als zukünftige Entwicklung haben. Trotzdem frage ich mich, wo würde privatwirtschaftlich ein Investment herkommen in nukleare neue Reaktoren? Wir reden über kleine,
eventuell bestellen die schon, die
große Kernkraftwerke, wie wir sie haben.
Nur kleiner, nur größer.
Nein, in Frankreich sind die doch alle mit dem Staatskonzern abgesichert. Und das ist immer mit Dual Use
gekommen.
Sie haben genau dort viel Atomkraft, wo das auch militärisch dann eben genutzt wird. Und das ist der Idee, wie wir auch Kosten-Nutzen berechnen müssen. Sie haben keine privatwirtschaftlich-ökonomische überzeugende Rechnung, die heute nicht
sagt man in Deutschland. Im Ausland
das
werden
stimmt nicht.
Das
habe ich doch gerade gesagt, warum es in den anderen... Fragen Sie doch mal in Hinkley, was da die Kilowattstunde kostet inzwischen. Und
die
Steuerzahler in Großbritannien, die Chinesen
als sind die beiden Ausnahmen.
Investoren jetzt subventionieren müssen.
Frankreich hat gerade die Rechnung gemacht mit Klimawandel. Also weil die immer gesagt haben, die Hitze, das halten die Atomkraftwerke nicht aus. Die kalkulieren weiter mit Atomkraftwerken, wollen neue bauen und sind jetzt bei 57 Atomkraftwerken.
Ich sage das ist eine Militär-Atommacht, die eine DOU-Strategie fährt und ist deshalb staatlich massiv subventioniert.
Es gibt auch Staaten in ganz niedrigen Breiten, wo es in Wüstenstaaten, wo es Atomkraftwerke gibt. Also da ist es noch viel heißer. Ne? Es sind immer die Argumente, die aus Deutschland kommen.
Wann wollen Sie die Dinger bauen? Die brauchen 15 plus Jahre, bis die überhaupt irgendwelche
Energie
ausspucken.
Ja, auch so ein deutsches Argument. Die machen das einfach in anderen Ländern.
Aber die kommen doch nicht eher
ins Netz. Kernkraft ist auch noch laut UN-Klimarat ein Teil der Lösung. Ich finde es immer seltsam, wenn man in Deutschland bei Kernkraft dann plötzlich ganz...
Ich habe doch gesagt, Sie können das gerne sowohl als auch machen. Ja. Die tun so, als wäre das der Drops. Und das ist er überhaupt nicht.
Einmal dazwischen, Herr Marotzke geschüttelt gerade mit dem
Große
Kopf. Also ich glaube, dass mit meinem sozusagen gesunden Halbwissen die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Tatsächlich hat Herr Bojanowski recht, wenn er sagt, es werden diese kleinen Reaktoren gebaut und geplant. Amazon macht das.
Ja, aber das ist ja eine ganz andere Technologie.
Ich weiß, ich sage darüber. Es ist keine andere Technologie, es sind einfach nur kleiner.
Sie sind das ist so, kleiner, das ist ganz wichtig. Und deswegen sagt man weniger risikobehaftet. Aber Sie haben recht, Frau Wüppel. Es ist nicht so ganz klar, wie das dann am Ende technologisch wirklich läuft. Wahr ist auch, dass Atomkraft, also der Konzern, der staatliche Konzern in Frankreich, der die betreibt, hat 50, 60, 70 Milliarden Schulden. So genau weiß das keiner. Und ich höre auch das immer wieder. Es sind natürlich die Länder, die selber Atomwaffen haben, die nutzen sozusagen auch Kernkraft. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Mich würde interessieren, warum Herr Marotzke die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt hat.
Ich stimme mit Herrn Bojanowski in viel überein, auch dass man die Technologien ausprobieren muss. Aber ich fürchte, Herr Bojanowski, Sie haben da zu viel durcheinander geworfen. Vielleicht fangen wir wieder mit Herrn Merz' Aussage an. Es ist ein absoluter Scheinwiderspruch, den er aufbaut, wenn er sagt, wir müssen nicht um alles in der Welt die letzte Tonne vermeiden. Es geht nicht um die letzte Tonne. Es geht, wenn ich 100 Tonnen vor mir habe, es geht um die Tonnennummer 30 bis 80. Um diese Tonnen, da sind wir nämlich heute, dass die eingespart werden. Und da ist es ausgeschlossen, dass diese Verfahren wie das Abscheiden und das Verpressen von CO2 oder die direkte das Entnahmen von CO2 aus der Luft, dass sie das aufhalten können, dass sie das kompensieren können. Geht überhaupt nicht. Es gibt noch immer keine großindustrielle Anlage im Sinne von, also wir reden hier über 40 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr.
Und Sie reden jetzt davon, CO2 aus der Luft zu holen?
Nein, oder auch
aus Industrieanlagen? Auch aus
Industrieanlagen. Ich kann weiter Kohle, Öl verfeuern und kann das abfangen. Und ich brauche mir ja nur das simple Beispiel anzuschauen. Ich fahre weiter Autos mit Benzin. Will ich das da dann am Auspuff abscheiden? Das geht vielleicht, aber es fehlt bisher noch komplett die Umsetzung, dass es auch wirklich geht. Und wir reden nicht von der letzten Tonne. Für die letzten 10% ist völlig klar, werden wir Abscheidung brauchen, werden wir direkte Entnahme brauchen. Mhm. Es wird ein bestimmter Bodensatz an Emissionen geben, die nur unter enormem Aufwand zu vermeiden sind. Und dann ist es viel besser zu sagen, wir emittieren und holen CO2 wieder aus der Luft. Aber wir reden hier von 10% der heutigen Emissionen, nicht von mehr. Und ich kenne nicht ein einziges Beispiel, technologisch oder eine Rechnung oder ökonomisch, die sagt, mehr als diese 10% sind möglich. Deswegen, und das ist da, wo ich sagte, Herr Bojanowski, es sind ja zu viele Sachen, die mir durcheinander gehen, ist, dass wir für diese 10%, das sind noch immer viele, das sind 4 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr, oder das ist äquivalent dazu. Das ist ein enormer Aufwand, das aufzubauen. Regulatorisch, von den Investitionen her und so weiter. Aber was mir nicht gefällt, ist sozusagen eine generelle Technikfeindlichkeit aufzubauen und auf diese Weise das alles in einen Topf zu werfen. Und ich teile Frau Goebbels Einschätzung, dass was die Kernkraft und die Möglichkeit von Kernenergie, den Klimawandel zu bekämpfen, halte ich das für eine komplette Illusion. Ich brauche mir doch nur anzugucken, was auf der ganzen Welt an Kernenergie genutzt wird, um Strom zu erzeugen. Der Anteil ist rückläufig. Und wenn ich mir anschaue, was müsste investiert werden, um diesen Anteil so hoch zu bringen, um fossile Brennstoffe zu ersetzen, dann fehlt mir die Fantasie, dass das möglich ist. Und das ist unabhängig davon, ob man das in Deutschland diskutiert. Das ist ein weltweites Phänomen, mit Ausnahme der Staaten, die auch Kernwaffen haben. Genau. Das ist ein ganz klares Doppelinteresse.
Aber das ist ja in Europa gerade die Gegenläufigkeit. In Europa haben fast alle Staaten jetzt mittlerweile sich für Kernkraft ausgesprochen. Das ist in den letzten 2-3 Jahren passiert doch.
Und es ist, wir warten mal ab, was davon kommt. Ja, und zu diesen kleinen Reaktoren
gibt es diese Absichtsbekundungen. Ich verstehe den Reflex nicht.
Warum man sozusagen, die Italiener meine ich auch. Ja,
ich halte es für eine Illusion.
Wir wissen ja alle nicht, was die jetzt planen.
Ich halte es für eine,
und freuen wir uns doch, wenn sie es machen.
Dann für eine teure Illusion und ist ein Scheingefecht und lenkt ab von Sachen, die man tun könnte. Und es gibt ja nicht nur den ökonomischen Preis, es gibt auch den politischen Preis. Man frisst sich dort fest. In dieser Frage wollen wir Kernenergie ausbauen. Und in der Zeit könnte man sehr viel sinnvollere politische Diskussionen führen, etwa indem Stromtrassen nach Bayern gebaut werden.
Warum nicht gleichzeitig das machen? Und was CCS angeht, Rademacher, die Gruppe von Franz Josef Rademacher, rechnet mit 10 Milliarden Tonnen CO2 aus der Atmosphäre. Abscheidung. Also 10 Milliarden haben die jetzt vorgeschlagen. Wie gesagt, ich habe die Rechnung nicht gemacht. Ich finde das
beeindruckend. Einmal kurz Rademacher erklären.
Franz Josef Rademacher ist der Energievordenker, der so eine, der
bei Club of Rome ist. Genau. Wenn jemand lesen will.
All in
heißt genau, das Buch. Ich habe es gelesen, ich habe mit ihm gesprochen.
Ja.
Ist auch ein interessanter Ansatz.
Absolut.
Keine Frage.
Sollte man in der Debatte zumindest erwähnen, dass es diesen Ansatz gibt.
Ja. Sie kennen ihn auch?
Nein, und 10 Milliarden, ich warte mal drauf, bis wann das kommt. Der Punkt ist der, um den Ausbau dieses Abscheidens und so weiter aufzubauen.
Das ganze Jahrhundert nicht.
Was mich daran stört zum Teil, ist, dass das wirklich davon ablenkt, die Emissionen zu reduzieren und was man dafür tun könnte. Mhm. Und ich möchte eine Sache zu den kleinen Reaktoren sagen. Es gibt da diesen bösen Spruch darüber, das sind PowerPoint-Reaktoren. Die existieren nämlich nur auf PowerPoint-Folien. Und bislang ist das die Realität.
Ja, aber da wird viel Geld gerade in Forschung investiert. Auch die Tech-Milliardäre gehen damit sehr viel Geld rein. Und es hat ja auch einen ernsthaften Hintergrund, Herr Palmer. Der Energiehunger der Welt wächst enorm. Ich hab neulich eine Zahl gelesen, ich kann die selber nicht überprüfen, weiß nicht, ob die stimmt. Aber dieser Bericht sagte, wir brauchen jedes Jahr so viel Energie mehr, wie ungefähr die japanische Volkswirtschaft benötigt und verbraucht. Das ist enorm viel. Vor allen Dingen getrieben durch KI und so weiter. Wir haben riesige Rechenzentren, die wir betreiben müssen. Und das ist der Grund auch, warum Alphabet und Microsoft und andere, Amazon auch, in diese Technologie investieren. Weil die sagen, wir brauchen das als Teil in unserem Energiemix. Ansonsten nur mit Erneuerbaren werden wir das nicht hinkriegen. Das ist deren Argumentation. Sie haben das Thema ja auch, den Energiehunger. Und Sie sagen gleichzeitig, und da geht ja ein bisschen sozusagen das Argument von Herrn Marotzke hin, der sagt, wir sollten nicht ständig ablenken davon, was eigentlich zu tun ist. So argumentiert ja auch Frau Göpel. Das Problem ist die Akzeptanz der Leute. 40% der Deutschen nur noch sagen, Klimawandel ist eine wichtige Sache. Da müssen wir was dagegen tun. Und viele haben das Gefühl, dass was Sie beschrieben haben, nämlich wenn wir Klimawandel aktiv bekämpfen, dann geht dafür unsere Wirtschaft den Bach runter. Das ist das Gefühl bei den Leuten im Moment. Das ist auch der Grund, warum Merz einen solchen Satz sagt. Das heißt, wie gehen wir damit um?
Also Tübingen wird jetzt erstmal kein Atomkraftwerk bauen und kein Kohlekraftwerk. Das heißt, die Diskussion ist
für mich... Sie jetzt eher als kommenden Bundeskanzler, als Tübinger Oberbürgermeister.
Die ist für mich praktisch...
Und als Mathematiker und als jemanden, der in Sachen Ökologie sehr viel versteht.
So viele Funktionen. Also jedenfalls, die ist für mich praktisch nicht besonders relevant. Das werden die Herren wahrscheinlich auch nicht vorschlagen, dass ich es in Tübingen machen soll. Also kümmere ich mich um die Dinge, die bei mir machbar sind. Das ist für mich die zentrale Frage. Führen wir diese Debatte, um Optionen zu erweitern? Finde ich sie gut. Ich finde Rademachers Vorschläge bedenkenswert. Mhm. Auf die Welt betrachtet, auf das Jahrhundert betrachtet, kann CCS einen Beitrag leisten. China allemal. Aber wenn das benutzt wird, um uns abzulenken und nicht mehr über das zu reden, was wir hier machen könnten, dann ist es ganz destruktiv. Und so muss man, finde ich, auch den Kanzler dann interpretieren. Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht das Falsche verstärken. Wir reden jetzt immer über den Satz, der eigentlich nur eine Tatsachenbeschreibung ist. 1%, 2%.
Der Satz dann sagt schon mehr, ne? Das wissen Sie
auch. Aber das ist eine Interpretation. Dann hängen wir uns
absolut
auf
aber und interpretieren. Jeder, der das hört, versteht exakt, was er meint.
Ich weiß, das passiert, aber vielleicht ist das der Fehler. Vielleicht sollten wir nicht diese ganzen Unterstellungen reininterpretieren, sondern den anderen Satz verstärken. Ich würde viel öfter zitieren, dass er direkt davor gesagt hat, wenn es möglich ist, wollen wir die Klimaziele vorzeitig erreichen. Da würde ich ihn gern beim Wort nehmen und nicht an der Tatsachenbeschreibung aufhängen, wo wir dann die unproduktive Debatte bekommen. Und wie ist es möglich, die Klimaziele vorzeitig zu erreichen? Wir müssen einfach die Hindernisse, die wir uns selber in den Weg stellen, aus dem Weg räumen. Wir müssen kosteneffizienter werden. Die Energiewende ist nicht kosteneffizient in Deutschland. Und das macht uns die Akzeptanzprobleme.
So.
Ich sage mal ein Beispiel. Wenn der Herr Seehofer es fertig bringt, zu verbieten, dass Hochspannungsleitungen überirdisch gebaut werden, dann kostet uns der Quatsch 30 Milliarden mehr, die wir aber nicht haben. Ich würde einfach sagen, die Entscheidung muss komplett zurückgedreht werden. Die Erdkabel kann sich kein Mensch leisten und Hochspannungsleitungen muss man im Industrieland angucken können. Kriegt man Ärger mit Bürgerinitiativen, aber es wäre eine richtige, klare Ansage. Vielleicht kommt die von Merz. Und wenn ich in Tübingen Anlagen zur Stromerzeugung bauen will, dann habe ich natürlich Bürgerinitiativen, die Windräder nicht angucken wollen. Das muss ich aushalten. Ich kann denen aber sagen, wenn wir das nicht machen, dann wird es irgendwann schwierig, in Baden-Württemberg noch Industrie zu betreiben, weil wir brauchen den Strom. Irgendwo muss er herkommen. Ich argumentiere das ökonomisch. Ich zeige die Wirkungen auf den Stadthaushalt auf. Jedes Windrad bringt uns im Stadthaushalt eine 250.000 zusätzlich, die wir dringend benötigen. Und dann sind wir wieder bei den Fragen, was hindert mich dran, das zu machen? Wir hatten einen idealen Windstandort im Stadtgebiet. Es ist ja nicht so leicht, in der Stadt einen Windstandort zu finden. Wir hatten einen tollen, nämlich bei einer Erddeponie und an der Bundesstraße, die wir vorher gesehen haben. Die geht nämlich durch den Wald hoch auf den Berg und da wollten wir Windräder hinstellen. So, was ist passiert? Wir haben einen Planungsprozess gemacht, wir hatten die Genehmigung quasi in der Tasche und in letzter Sekunde kommt die Bundeswehr und sagt, da fliegen wir aber mit Hubschraubern. Jetzt frage ich mich, ob wir gegen Russland bestehen werden, wenn unsere Hubschrauber nicht in der Lage sind, um Windräder rumzufliegen, weil die sind ja relativ groß und gut sichtbar.
Also, ist jetzt böse und polemisch?
Ist es.
Natürlich können die das.
Ist es.
Aber warum können sie es in dem Fall nicht?
Weil wir in Deutschland natürlich für alles bürokratische Regeln haben. Die bürokratische Regel lautet, die Tiefflugstrecke hat die Bundeswehr per Tagesbefehl 1957 festgelegt. Kann auch 61 gewesen sein, vor 50 Jahren. Die hat jetzt Bestandsschutz, wird von Richtern akzeptiert. Und wenn wir sie verlegen würden, dann entstünde ein Rechtsrisiko, dass betroffene Anwohner wegen des Lärms diese Strecke dann wegklagen könnten. Dann hätten wir keine Hubschrauber-Tiefflugstrecke mehr und deswegen dürft ihr da keine Windräder bauen.
Dann hab Wie haben Sie das gelöst?
Ich hab den Habeck angerufen und habe gesagt, guckt ihr das mal an. Da sagt er, rede ich mit Pistorius. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Die Ampel ist leider zusammengebrochen. Ich hätte das Problem vielleicht noch in den Griff gekriegt. Jetzt hoffe ich mal, dass die neue Bundesregierung sich dieser Frage annimmt, dass die Bundeswehr so unflexibel ist, dass sie nicht in der Lage ist, eine Hubschrauber-Tiefflugstrecke um 500 Meter zu verlegen. Das hätte gereicht. Ist schon ein Problem, wenn man in einem Land neue Voraussetzungen für Wohlstand schaffen muss.
Das ist aber nicht das Thema der Bundeswehr, oder? Die machen das deswegen nicht, weil sie dann wieder Ärger mit Anwohnern kriegen.
Weil sie kein rechtssicheres Verlegungsverfahren für Tiefflugstrecken haben und weil der Bürger natürlich in Deutschland gerne auch klagt. Die Bundeswehr hat vorgeschlagen, verschiebt doch das Windrad 500 Meter.
So.
Problem, dann stehen wir direkt an der Kirche von Kusterdingen und da kann man auch keine Windräder bauen.
Vielleicht sollen sie es einfach lassen.
Ja, aber diese Absurditäten, wir versuchen wirklich einen 100-Meter-Lauf zu machen
und fesseln uns die Füße. Windräder bauen und wir schaffen den Strom einfach nach Süden.
Wenn dann die Stromautobahnen überirdisch schnell gebaut werden,
oder in ein anderes Land. Ich muss jetzt Herrn Bojanowski noch mal wieder zustimmen zu was er gesagt hat.
Das wäre ein sehr persönliches Ende.
Zwei Sachen. Das eine ist, natürlich ist es nicht effizient, wenn Deutschland versucht, ganz allein im Alleingang klimaneutral zu werden, treibhausgasneutral. Ich meine, auf das Allermindeste ist, dass im europäischen Verbund gedacht wird. Und auch wenn ich kein Experte für Energieversorgungssysteme bin, ich gucke mir Spanien an, was die an Sonne haben und denke mir, da muss doch irgendwas zu machen sein. Das muss doch nicht unbedingt bei uns erzeugt werden durch Photovoltaik. Das heißt, natürlich...
Das, was ich gerade meinte.
Also, das muss gemeinsam gedacht werden.
Hol den Wind doch dort, wo er weht.
Genau.
Nord- und Ostsee.
Eben, da muss man zusammenarbeiten. Aber dann natürlich, was Herr Bojanowski vorhin auch sagte, was richtig ist, wenn wir dann außerhalb der EU gehen und denken, dann müssen wir auch überlegen, was, wenn die EU treibhausgasneutral ist, kein Kohle, kein Öl mehr verfeuert, die werden billiger. Und für andere wird es dann noch attraktiver, dann wieder Fossile zu verbrennen. Das will man nicht. Das ist dieses.
Also die Idee ist sozusagen, da sinkt die Nachfrage, deswegen wird's billiger. Also dann, Öl und Kohle und Gas und so weiter. Und dann verfeuern die das, was wir einsparen.
Verfeuern die das.
Und das ist die Idee, ne?
Das ist dieses spieltheoretische Problem, die Bewahrung eines Gemeinschaftsguts, die Bewahrung der Allmende. Und das heißt, und das geht wirklich nur in internationaler Absprache das kriegt auch die EU alleine nicht hin. Und da wird's dann richtig, richtig schwierig. Selbst wenn es keine Eigeninteressen gäbe von Ländern wie Saudi-Arabien, die sagen, wie Frau Göbel sagte, eigentlich müsst ihr euer Öl im Boden lassen, was die nicht wollen. Aber selbst wenn es gar nicht um diese beinharten Eigeninteressen ginge, ist es trotzdem schwer, dass sich alle darauf einigen, so und jetzt schützen wir dieses Gemeingut. Das ist eine extrem schwere Aufgabe und das kriegt auch keine rein europäische Lösung, kriegt das hin. Okay. Das wird nicht funktionieren.
Darf ich noch mal positiv rausgehen? Ja. Ganz positiv.
Ja, also können Sie sehr gerne. Ich wollte gerade sagen, mehr Optimismus ist heute nicht drin.
Aber doch, einen haben wir noch. Also erstens ist der Punkt, den Herr Mautzke gemacht hat, super wichtig. Wir müssen europäisch denken. Hm. Und zwar bei allen Themen, die mit Sicherheit zu tun hat. Wozu natürlich eine Energieversorgung ist, dazu gehört. Mhm. Und das nächste ist dann natürlich zu sagen, Europa ist nicht im luftleeren Raum. Also es gibt ja jetzt einen brasilianischen COP-Präsidenten mit Lula, der sagt, wir bauen auch plurilaterale Abkommen auf Klimaclubs etc. Mhm. Das heißt, alleine die Vorteile durch erneuerbare Energien, die auch sichere Energien sind, wir erinnern uns, Freiheitsenergien, hieß es mal. Und jetzt finden wir auf einmal Gas wieder total lässig, weil wir irgendwie vergessen haben, dass da noch ein bisschen ein Überbau dran hing, nämlich Erpressbarkeit und so weiter. Das heißt, wir haben da ja noch genug Alliierte und es geht eher darum, genau diese Abwärtsspirale zu verhindern und zu sagen, nein, wir stehen dafür, diesen Pfad weiter einzuschlagen. Und dann kann man voneinander nämlich lernen und in einem Technologiewettbewerb und Kofinanzierung, also wie kriege ich Technologiesprünge in den Ländern, die dann nicht fossil gehen müssen, dann aber eben durch eine Kostenteilung oder Joint Ventures etc. hin. Und das ist ja genau das Kooperative und unter Europa sollten wir es nicht machen und deshalb ist ja wichtig, was Sie gesagt haben. Die Menschen glauben, dass Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit nicht zueinander gehen. Und das liegt an dem Diskurs und nicht daran, dass es nicht geht. Und das ist die Aufgabe der Politik und der Medien, da dagegen zu halten. Weil wenn irgendetwas unseren Wohlstand kaputt machen wird und unsere Wettbewerbsfähigkeit...
Ich fühle mich jetzt direkt angesprochen, wenn Sie so böse gucken
doch,
dabei.
Doch, ich gucke auch in Ihre Richtung. Aber ich lade Sie ein, ich finde die Diskussion heute super. Aber wenn das in irgendetwas kaputt geht...
Ich habe kein Thema mit erneuerbaren Energien. Ich sehe, wie günstig die sind. Ich meine, in Indien wird für einen Kilo, für einen Cent, wird eine Kilowattstunde
Strom, den man in Tübingen bekommen kann, ist der aus den Solar- und Windanlagen, die wir selber betreiben. Billiger geht nicht.
Genau, es ist nur sozusagen...
Wir dürfen halt nicht mehr Klientelpolitik in den Sack geschmissen mit gutem Regieren verwechseln. Also in dem Moment kommt keine klare Investitionssicherheit raus, keine klaren Technologiepfade und damit auch kein Wettbewerbsmodell.
Lass uns ehrlich sein, sehr viel mehr Optimismus war das jetzt auch nicht, aber Sie haben es zumindest versucht. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Viel gelernt heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.